Ja, wir sind heute unterwegs auf dem Weg Quo Vadis Domine. Dieses Zitat kennt doch fast jeder. Herr, wo gehst du hin? Welche Familie kennt das nicht, wenn sie Urlaub in den Bergen machen möchte? Für die Eltern ist es toll, mal wieder wandern zu gehen, aber die Heranwachsenden finden das vielleicht gar nicht so dolle. Und fangen an rumzumaulen, wie weit ist es noch und warum immer hochgehen. Und dann werden die Eltern kreativ. Ja, am Gipfel oben, da ist noch ein Wirtshaus oder eine Hütte, da können wir einkehren, da kriegst du ein Eis, da kriegst du ein Limo. Bis dann irgendwann das Alter kommt, wo das nicht mehr zieht. Also ich kenne diese Geschichten und wenn ich alte Bilder aus unserem Familienbuch-Album anschaue, da gibt es so eine Lebensphase, da habe ich den Mundwinkel immer ganz nach unten auf Fotos und im Hintergrund die schönen Berge. Wenn wir über das Leben nachdenken, über unser Leben, du über dein Leben nachdenkst, gibt es bestimmt auch solche Momente, dass du dich fragst, hey, auf welchem Weg bin ich eigentlich gerade? Warum fühlt sich das oft so holprig an, so beschwerlich? Ich dachte an dieses Bild von so einem Rekruten in der Grundausbildung, der mit 30 Kilo Marschgepäck immer irgendwie durch den Wald muss und die ganze Nacht durchlaufen und fragt sich, wo geht's denn eigentlich hin? Ich weiß nicht, ob ich euch das Bild zumuten kann. Ich habe vorhin den Lutz gesehen, dachte, der Lutz versteht das. Der macht sowas freiwillig, durch den Schlamm und rauf und runter. Und du fragst dich bestimmt dann auch manchmal, wenn der Kraft vorbei ist, warum mache ich das eigentlich? Und diese Frage, Quo Vadis Domine, Quo Vadis Jesus, wohin führst du mich eigentlich? Herr, was sind das für Glaubensprüfungen in meinem Leben gerade? Wo führst du mich hin? Und damit wir immer wieder unser Vertrauen auf den setzen, der unser Vertrauen verdient hat und der einzig Vertrauenswürdige ist für unser Leben, Jesus, müssen wir verstehen, wie sein Weg verlief. Weil wir sind ja Jünger, wir sind ja seine Nachfolger. Also um ihm nachzufolgen, müssen wir seinen Weg verstehen. Das heißt, wir müssen seinen Weg kennen. Ingrid hat das schon eben anmoderiert. Das Vorrecht, das wir haben, ist, wir können zurückschauen. Wir haben die Evangelien, wir können sie lesen. Jesus ist schon gestorben und auferstanden. Wir greifen auf etwas zurück. Wir haben am Anfang dieses Video gehört mit diesem Glaubensbekenntnis. Wir können das beten, weil wir schon darauf vertrauen können, im Rückgriff. Aber eben nochmal, ja, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, und darum geht es ja immer, dass wir diesen Glauben nicht theoretisch nur bekennen, sondern im Alltag, in diesen Beschwerlichkeiten, dass wir doch da oft die Umstände unseres Lebens erst im Rückblick verstehen. Also wenn wir drin sind im Tunnel bei Lobeda, das ist ein Dunkel. Wir können erst, wenn wir wieder durch sind, wenn wir raus sind, zurückschauen. Aber was wir können, ist uns heute damit beschäftigen, indem wir eben auf Jesus schauen, auf seinen Weg. Und da, wir sind eben jetzt in dieser Zeit vor Ostern, wo sich das anbietet, sich genau über diese Gedanken wieder, diese Gedanken einzulassen, sehen wir, Jesu Weg ging letztendlich hinauf nach Jerusalem. Das war sein Weg. Er war 30 Jahre mit Menschen unterwegs und ungefähr 3 Jahre wirklich in diesem öffentlichen Dienst. Aber am Ende geht sein Weg nach Jerusalem. Und es ist kein Gipfelkreuz da oben in den Hügeln, auf 800 Meter Höhe, sondern es ist ein Kreuz der Hinrichtung, das auf Jesus wartet. Jesus wusste, dass er dort sterben muss. Jesus wusste, dass seine Mission sein Tod und seine Auferstehung sind. Jesus wusste, dafür bin ich in die Welt gekommen. Und Jesus wusste längst, dass dieses jetzt bevorstehende, wir lesen einmal in der Lutherbibel, Osterfest, dass dieses Passafest, dieses jüdische Passafest, dass es sein letztes werden würde. Danach kam hier keins mehr. Und bevor wir gleich diesen Text Johannes 12 lesen, den Ingrid schon angekündigt hat, möchte ich euch kurz erinnern, zuvor in dem Kapitel, in Johannes 11, da steht eine Geschichte, dass Jesus diesen Lazarus, seinen Freund Lazarus, der an einer Krankheit offensichtlich gestorben ist, dass er ihn auferweckt hat. Das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit, dass einer kommt und sagt, Lazarus, komm raus. Das gab es mal als Vorschatten im Alten Testament, solche Geschichten. Aber in dieser Machtfülle, dass Jesus den Lazarus aus dem Grab wieder rausholt, gab es nie. Und mit diesem Wunder, das nur der Messias vollbringen konnte, es konnte kein Mensch jemand von den Toten wiederholen. Bis heute können wir das nicht. Wir können reanimieren, solange noch etwas da ist. Aber wenn nichts mehr da ist, die Nulllinie, dann ist nichts mehr. Wir können keinen zurückholen. Aber nachdem Jesus dies getan hat, dieses machtvolle Zeichen, dass er der Herr über Leben und Tod ist, fängt der Hohe Rat an oder beschließt der Hohe Rat der Juden, der muss weg. Der gefährdet unseren Glauben, unsere Religion, unsere Macht. Und da heißt es, danach setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Also unmittelbar vor diesem letzten Passafest, das Jesus mit seinen Jüngern noch feiern konnte, setzen die religiösen Führer der Zeit alle Energie rein, um diesen Jesus zu töten. Der muss weg. Und deshalb, das ist ganz interessant, vielleicht überlesen wir das oft, weil das so nebenbei steht, heißt es dort in Johannes 11, deshalb zog sich Jesus aus der Öffentlichkeit zurück. So kurz vor dem Anstieg auf den Gipfel holt sich Jesus nochmal Kraft. Oder, ich weiß es nicht, vielleicht war es noch nicht die Zeit. Vielleicht wusste Jesus, ich muss noch warten, bis der Vater auf die Uhr schaut und sagt, mein Sohn, jetzt kannst du losgehen. Und dann auch noch in Johannes 11 kurz, bevor dieses Passafest anfing, die Pilger strömten schon nach Jerusalem. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist wie Rom heute vor Ostern, wenn die Menschenmassen dorthin strömen. So sind die Pilger zu diesem jüdischen Hauptfest gekommen nach Jerusalem und die Leute haben angefangen, sich zu fragen, denkst du, dass Jesus kommt? Denkst du, dass er nochmal Zeichen tun wird? Die Menschen haben auf ihn gewartet. Aber die Priester und Pharisäer haben das Volk unter Druck gesetzt und haben gesagt, wer ihn sieht, soll ihn ausliefern. Jesus, was machst du nun? Frage ich mich. Quo vadis? Geh doch wieder zurück nach Galiläa, geh doch wieder heim, geh doch dorthin, wo deine Jünger um dich sind. Es fällt mir so schwer, dich zu verstehen, Jesus, aber ich muss dich verstehen, wenn ich dir nachfolgen soll. Jesus macht sich tatsächlich auf den Weg nach Jerusalem. Und ich lese diese Begebenheit in Johannes 12, ihr könnt sie vorne mitlesen. 6 Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Und dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Und da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet: Dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte: Lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Und als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Und daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. Denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Eine bemerkenswerte und berührende Geschichte. 6 Tage vor Beginn der großen Passafeierlichkeiten. Jetzt haben wir natürlich immer unseren römischen Kalender vor Augen, aber in der jüdischen Denkweise fängt ja das Passafest schon am Freitag an. Und 5 Tage vorher feiern wir übernächsten Sonntag, Palmsonntag, den Einzug Jesu in Jerusalem. Und das ist sozusagen in dieser Geschichte einen Tag zuvor, einen Tag vor dem Palmsonntag, 6 Tage vor Beginn der großen Passafeierlichkeiten, macht Jesus seine letzte Station vor dem großen Ziel. Und ich habe mich gefragt: Herr, was machst du in Vorbereitung auf deinen Tod und Auferstehung, auf das Ziel, auf die Schlussetappe deines Lebens? Was macht Jesus? Er kehrt nochmal bei Freunden ein, in Bethanien, in diesem unscheinbaren Vorort östlich oder am Osthang des Ölbergs, also bevor man nach Jerusalem kommt, wenn man von Jericho hochkommt, vielleicht so 2-3 Kilometer vor Jerusalem. Interessant, wir wissen nicht viel über diesen Ort. Es ist auch nicht ganz klar, was das übersetzt bedeutet. Manche sagen, Bethanien heißt Haus des Armen. Also Bet ist immer Bethlehem. Bethanien, da steckt das Haus drin. Aber das andere ist nicht ganz eindeutig. Jesus kommt in das Haus des Armen. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, er kommt dahin, wo Lazarus wohnt. Und interessanterweise heißt der Ort bis heute der Ort, wo Lazarus wohnt. In der byzantinischen Geschichtsepoche hieß dieser Ort Lazarium nach Lazarus. Und heute ist es ein arabisches Dorf, Al-Azariya, der Ort des Lazarus. Dorthin geht Jesus. Jesus macht das, was er immer gemacht hat. Er geht zu den Menschen. Er geht zu Freunden. Er isoliert sich nicht. Und ich dachte so, von Jesus lernen heißt, immer wieder zu den Menschen zu gehen. Ihnen nicht aus dem Weg zu gehen. Dorthin zu gehen, wo sie sind. Das heißt, Glaube an Jesus ist nie selbst genügsam. Ich bin mir ja selbst genug. Es reicht ja ich und mein Herr. Sondern Glaube an Jesus ist mitteilsam. Der teilt sich aus. Der geht dorthin, wo Freunde essen, wo Gemeinschaft ist. Und das Interessante ist, warum macht oder was macht Jesus da, was macht ihn aus? Er geht ja nicht nur zur Tür rein und sagt, hallo, ich bin da, sondern er macht beides. Er dient, wir haben das eben gehört, Jesus dient immer. Er hatte den Lazarus auferweckt. Das hat ihn viel Kraft gekostet. Jesus hat sich selbst gegeben für diese Familie. Er dient, er lehrt. Überall, wo Jesus hinkam, erklärt er den Menschen das Reich Gottes. Er ermutigt sie, er tröstet sie, er spricht vom Vater, er spricht vom Himmel. Das können wir von Jesus lernen. Also, wenn du zu Freunden gehst, über was sprichst du? Womit dienst du? Übers Wetter? Ja, ich rede auch gern mal über den Fußball. Aber im Kern, über was reden wir? Was teilen wir mit? Womit können wir dienen? Und das Zweite ist, Jesus dient nicht nur, Jesus lässt sich auch bedienen. Auch das ist Teil der Gemeinschaft. Es gibt ja Leute, die immer geben. Aber wenn sie mal was nehmen sollen, dann sagen sie, nein, nein, dann kann ich nicht annehmen. Und dann merke ich immer, das schafft so ein Ungleichgewicht. Wer dient, darf sich auch dienen lassen. Darin liegt der Schatz von Gemeinschaft, auch von Gemeinde. Bald ist jemand krank und ein anderer besucht ihn. Aber wer weiß, ob es morgen nicht umgekehrt ist. Wir dienen einander gegenseitig. Jesus lässt sich dienen von Martha, von seiner Freundin, die die Gäste am Tisch bedient. Und ich finde es immer wieder ein schönes Bild, dass Menschen bereit sind zu kochen, zu servieren, vorzubereiten, nachzubereiten, damit es den anderen gut geht. Jesus genießt das, Jesus sieht das. Gastfreundschaft ist eine christliche Tugend. Nicht nur aus Pflicht, weil man es halt so macht. Ja, du darfst den Deutschen besuchen, 15 Uhr zum Kaffee trinken, weil man es so macht. Nein, Gastfreundschaft ist, weil ich es nicht anders kann, weil ich es gerne mache. Ja? Das ist Marthas Art zu dienen. Und Maria, ihre Schwester, wir kennen die Geschichte, was macht sie? Sie vergisst im Moment alles. Sie ist viel zu beschäftigt, ihrem Herrn zu dienen, dass sie das Geschirr vergisst. Sie kniet zu Jesu Füßen und salbt mit diesem teuren Öl. Vielleicht war es ihr ganzes Erspartes, wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie es aufgehoben. Und in diesem Moment begreift sie, ich will alles hingeben, was ich habe. Und gießt es über seine Füße und salbt sie ihm damit und trocknet mit ihrem Haar die Füße. Maria dient Jesus und er lässt sich gerne dienen. Denn Maria hat so viel ihm zu verdanken. Er hat sie aus so großer Tiefe rausgeholt. Er hat sie befreit. Er hat ihr ein neues Leben geschenkt. Er hat ihr Frieden gebracht, Freude. Und nun lässt Jesus es sich gefallen, dass Maria ihm diesen ganzen Dank auch zurückschenkt. Also was lernen wir in dieser Geschichte im Haus des Lazarus? Jesus geht in Beziehung. Jesus lebt und liebt Gemeinschaft. Und was heißt das für mich, wenn ich Sonntag hierher komme? Gottesdienst ist nicht ein religiöses Ritual, dass wir mal eine Predigt hören und ein bisschen miteinander beten und singen und wieder heimgehen. Dann haben wir unsere Sonntagspflicht getan, sondern Gottesdienst ist Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. Wir dienen uns. Und nicht nur im Gottesdienst, auch danach, wenn du den, der neben dir sitzt, fragst, wie geht's dir denn? Da fängt der Dienst am nächsten an. Aber Gemeinschaft, da wo auf einmal diese Frage an mich kommt, Stefan, wie geht's dir denn eigentlich? Diese Gemeinschaft hat auch was Verletzbares. Denn wenn ich mich plötzlich mitteile, dann mache ich mich ja auch irgendwie offen. Also Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Herzschmerzen. Muss er mehr für deine Gesundheit tun? Und ehe mir jemand mit Ratschlägen kommt, erzähle ich lieber nicht. Also Gemeinschaft kann verletzbar machen. Wo wir uns öffnen, wo wir uns mitteilen, wo wir sagen, ich habe Anfechtungen, ich zweifle gerade an meinem Glauben. Da zeigen wir auch unsere Schwäche. Eigentlich wäre es doch so einfach, das Schlechte ist draußen, die Guten sind drinnen und wir sind nur alle tolle Christen. Und wir zeigen doch am Sonntag, dass wir hier sind, dass wir hier miteinander Gemeinschaft haben. Stefan, was soll das alles? Aber, und ihr habt das vielleicht vorhin gehört beim Zuhören dieser Geschichte, von Maria erfahren wir ein bisschen, von Martha fast gar nichts, von Lazarus auch nur nebenbei, dass er der Gastgeber ist oder mit am Tisch sitzt. Aber ein ganz deutlicher Anteil in diesen Versen ist der Judas. Nee, der Judas kommt doch erst vor, als Jesus verraten wird mit diesen 30 Silberlinge. Das ist doch erst Gründonnerstag. Nee, der Judas nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Mitten in dieser kleinen Gemeinschaft, in dieser guten Tischgemeinschaft, wo Jesus dient und sich dienen lässt, ist auch Judas dabei. Er, der Mitberufene, er, der Verantwortung tragen darf. Er ist sozusagen der Kassierer in dieser kleinen Jesus-Gemeinde. Also einer, der die Kasse hat, der die Macht hat über das Geld. Und Jesus weiß das. Jesus weiß um unsere Schwachheit, bevor wir uns einander mitteilen. Jesus weiß um unseren geheimen Geiz oder Gier oder was auch immer es ist. Und Jesus ist nicht da, um den Judas bloßzustellen, sondern um ihm eine Chance zu geben. Und es hat mich nochmal sehr bewegt in dieser Geschichte, dass 6 Tage vor diesem großen Passa, fast eine Woche, ehe dieser selbe Judas Jesus verrät für 30 Silberlinge, wo er doch Jesus schon hat, wo er alles hat, das Leben hat, dass dieser Judas die Chance hat, umzukehren. Es ist nicht eine spontane Entscheidung da an Ostern, der Verrat, sondern es ist das Ende eines langen Weges, eines Judas, der nie wirklich Teil dieser Gemeinschaft werden konnte, weil er es nicht zugelassen hat. Er war dabei, er war drinnen, er saß mit am Tisch mit Lazarus. Martha bediente auch Judas. Er war dabei, als Maria alles für Jesus gab. Aber er sagt, das ist doch Verschwendung. Dieses teure Parfüm hätten wir doch verkaufen können und den Armen geben. Auch diese letzte Gemeinschaft, die Jesus hier hat, mit Menschen, die ihm nahe standen, war keine heile Welt. Und ich musste so denken, mit Jesus auf dem Weg zu sein, bedeutet immer, immer für jeden von uns, es ist immer eine Einladung, dass ich mein Leben verändern kann, umkehren kann, von Wegen, die nicht gut sind, in meinem Charakter. Die Gemeinschaft hat Kraft. Jesus lässt den Judas nicht alleine in seinen Anfechtungen um das Geld, sondern er ist mit reingenommen in die Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hätte Kraft zu sagen, komm Judas, wir beten für dich, dass du frei wirst von deiner Gier. Und deswegen für mich diese Botschaft heute, wenn Gemeinschaft Kraft hat, dann ist der Rückzug falsch. Und manchmal ist es gar nicht der Rückzug, der äußere Rückzug, zum Beispiel nicht mehr zu kommen, sondern es ist der innere Rückzug auf die Frage, wie geht es dir eigentlich? Und ich sage, ach gut, ist alles gut, ist immer alles gut. Dieser innere Rückzug, wo ich keinen mehr Anteil nehmen lasse an meinen eigenen, eigentlichen Kämpfen und meiner inneren Not. Es ist diese Schlüsselszene, die Salbung von Maria zu Jesu Füßen. Eine Frau, die Füße, das teure Öl. Und Jesus sagt, Judas, lass sie doch. Es ist für mich. Und ich weiß, es ist oft schwierig, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel auch in Familie, wenn keine Einmütigkeit da ist. Es ist so gut, wenn, ich bleibe mal bei diesem Beispiel Ehe, ihr könnt das auch auf andere Lebenssituationen übertragen, wenn Mann und Frau sich einig sind im Umgang mit Geld. Zu sagen, wir spenden das oder wir tun damit das oder auch die Zeit. Und es ist so schwierig, wenn Menschen am unterschiedlichen Joch ziehen. Aber die Einladung ist hier, Jesus sagt, lass sie doch, es ist für mich. Immer wieder zu begreifen, das, was ich tun kann, es ist für Jesus. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan, sagt Jesus. Und damit wird wieder deutlich, wir kommen zurück zu dem Anfangsgedanken, Jesus weiß um das Ziel. Bethanien oder der Ort des Lazarus, das ist die letzte Bergetappe in der Tour de Jerusalem. Aber es ist noch nicht das Ziel. Jesus bleibt nicht in Bethanien. Jesus macht sich schließlich auf. Und es ist immer wieder an der Zeit, vielleicht ist gerade vor Ostern diese Chance auch wieder da, zu verstehen, zu erkennen, ja, Jesus, damals bist du für mich gestorben, für mich auferstanden, damit letztlich ich für dich und mit dir leben kann. Das Leben als Christ, das Leben als Jünger, das Leben in der Nachfolge geht immer auf Ostern hin. Und wenn diese Tischgemeinschaft auch noch so schön war, aber der Weg geht weiter. Und das Leben als Christ lebt immer aus diesem Auferstehungsglauben aus Ostern heraus. Jesus hatte sich zuvor, haben wir gehört, kurz zurückgezogen, aber um pünktlich zum großen Finale in Jerusalem zu sein. Er hatte, wie wir es eben gehört haben, nochmal Station gemacht vor dem Ziel, weil ihm die Gemeinschaft mit Freunden das Liebste war. Aber Jesus bleibt ausgerichtet auf das Ziel seiner Lebensreise. Der Friedefürst kommt in die Stadt, die den Frieden braucht, Jerusalem. Zum Schluss, was bedeutet das für uns? Die Botschaft vom Kreuz ist kein Wohlfühlevangelium. Jesus hatte eine Mission. Seine Mission war, also hat Gott die Welt geliebt, sein Leben zu geben. Und das Leben in der Nachfolge heißt, mein Leben für Jesus zu leben. Ich kann es nicht für die Welt geben, das hat Jesus getan, aber ich kann mein Leben in den Dienst stellen für Jesus. Und es heißt auch, Jesus lässt sich für seine Jünger nicht festhalten. Also, was vielleicht viele damals gehofft haben, dass Jesus der religiöse Führer wird und Anführer für eine neue Ära, das hat er nicht zugelassen. Sie konnten ihn nicht festhalten. Sein Leben wurde ein Opfer auf dem Altar. Jesus wurde kein Religionsführer, kein neuer Führer, sondern Jesus wurde das Opfer auf dem Altar Gottes. Was heißt das für dich und mich? Der Weg der Nachfolge ist nicht der Weg von Ruhm und Ehre. Und ich wünsche uns, dass wir unseren Weg mit Jesus auch immer wieder bereitwillig gehen, mit einem Ja, auch in Zeiten, wo wir ihn vielleicht nicht oder wenig verstehen. Und dass der Weg zum Kreuz auch immer wieder ein Weg ist, wo wir verkannt werden, vielleicht auch verlacht. Letzte Woche hat mich mein Freund angeschrieben, der hat so christliche Tattoos sichtbar auf dem Arm. Das ist ihm wichtig, es ist sein Zeichen, dass er Jesus bekennt. Und als er seine Tochter von der Schule abgeholt hat, stand er da draußen vor der Schule und merkte auf einmal, wie eine ganze Gruppe Mädels ihn auslacht. Und es war für ihn so ein wichtiger Moment, weil er gesagt hat, Stefan, ich habe verstanden, das ist eigentlich nichts Großes. Die haben mir nichts getan, die haben mich nur ausgelacht. Aber genau das Entscheidende, sie haben mich ausgelacht, weil ich Jesus bekenne. Ihn zu bekennen, der Weg zum Kreuz. Und es ist ein Weg, Quo Vadis Domine, ein Weg, der immer wieder tiefe Gemeinschaft möglich macht, wenn wir diese Chance wahrnehmen. Ich möchte euch Mut machen, gerade in den nächsten Wochen vor Ostern, lest diese Geschichten, lasst sie wirken auf euch. Manchmal haben wir sie schon lange durchgekaut, aber sie wieder neu zu lesen, uns neu inspirieren zu lassen von diesem Weg Jesu nach Jerusalem. Das wünsche ich uns. Ich lade euch auch jetzt schon mal ein, in der Karwoche vielleicht auch abends mal herzukommen zu diesen kleinen Andachten, um ein bisschen Impulse zu kommen. Jesus, was hast du für mich, für uns getan? Amen.